Also ich beginne mit einigen Aufwürfen. Erstens, viele von uns sind im Laufe ihrer schulischen Bildung mit antiken Mythen, etwa mit jenen des Homer, in Kontakt gekommen. Bei all der philologischen Quälerei, die wir dabei durchmachen mussten, ist doch eines bemerkenswert. Wir können den Inhalten folgen, nicht nur als möglicher Beleg einer historischen Begebenheit, sondern als Ausdruck einer menschlichen Befindlichkeit bzw. einer innerpsychischen Dynamik, die in der Sprache tradiert wird. Der Stoff ist präsent und man kann die Schwierigkeiten und Konflikte, mit denen zum Beispiel der Odysseus in der Odyssee zu kämpfen hat, persönlich gut nachvollziehen. Zweitens, wir kennen aus der psychotherapeutischen und sozialtherapeutischen Klinik das Phänomen, dass psychisch kranke Eltern von ihren gesunden erwachsenen Kindern zur Behandlung gebracht werden. Ich denke hier an schwerere psychotische Erkrankungen, an denen die Eltern leiden und die irgendwann behandlungsbedürftig werden. Zu aller Überraschung fällt dann oft auf, dass die Eltern diese Erkrankungen schon seit Lebens hatten, auch während der Kindheit ihrer Kinder, und dass offenbar diese Befindlichkeit der Eltern auf die psychische Struktur der Kinder wenig übertragen wurde. Ganz im Gegenteil. Die Kinder scheinen sehr belastbar, sie kümmern sich um die kranken, nicht immer einfachen Eltern und stützen diese mitunter sehr. Drittens. Es gibt Erzählungen, dass in früherer Zeit Wissenschaftler fragwürdige Experimente machten, um herauszufinden, welche Sprache Kinder ursprünglich zu sprechen beginnen, wenn die Umgebung ihnen keine Sprache vermittelt. Zu erwähnen ist hier das angebliche Experiment von Friedrich II., 1194 bis 1250, in welchem er eine Gruppe Säuglinge von Armen derartig versorgen ließ, dass sie ihnen zwar Nahrung zukommen ließen, aber mit den Kleinkindern kein Wort sprachen. Das Ergebnis ist bekannt. Alle Kinder sind gestorben. Ein ähnliches Experiment soll es von Pharao Psammetich I. gegeben haben. Säuglinge, die Ziegenhirten anvertraut wurden, begannen angeblich das phrygische Wort Bekbek, Brot, zu sprechen. Also wären die Phryger die älteste Rasse, war der Schluss. Sicherlich, die historische Wahrheit dieser Erzählungen ist fraglich, aber sie zeigen hinter dem linguistischen Interesse auch das Interesse für Abstammungsfragen und den damit verbundenen Szenarien. Viertens. Historisch gesicherter sind die Funde von Wolfskindern oder der Fall des Kaspar Hauser. Menschen können für sich alleine gelassen in einer minimal förderten Umgebung humanoide Grundfertigkeiten entwickeln, in der menschlichen Kultur scheitern sie aber. Und eine Besonderheit, die mehrfach beschrieben wird, Wolfskinder hätten keinerlei Interesse an Sexualität gezeigt. Fünftens, schließlich möchte ich Ihnen noch eine Geschichte erzählen, eine Familiengeschichte. Es war einmal ein Mann und eine Frau. Die Frau war sehr schön und 10 Jahre jünger als der Mann. Beide lebten in einem unsicheren Land, sie wurden verfolgt. So kam es, dass der Mann seine schöne Frau unter Verschleierung der realen Verhältnisse dem König überließ, um die Sicherheit zu gewährleisten. Nach einiger Zeit gibt der König die Frau dem Mann zurück und schenkt ihm dazu noch eine Dienerin. Man zieht weiter in ein anderes Land, aber dort gibt es ähnliche Sicherheitsprobleme und der Mann überlässt seine Frau abermals dem dortigen Herrscher und in ähnlicher Weise gibt dieser die Frau wieder dem Mann zurück. Das Paar möchte Nachkommen haben, aber sie scheinen unfruchtbar zu sein. Beide haben im fortgeschrittenen Alter noch keine Kinder. So ist es die Idee der Frau, der Mann solle doch mit der Dienerin schlafen. Er tut es und tatsächlich wird die Dienerin schwanger. Dies hält die Frau dann doch nicht aus und das Paar verjagt die Dienerin mit dem neugeborenen Sohn. Wie durch ein Wunder überleben aber Mutter und Kind und wie durch ein Wunder wird auch im hohen Alter die Frau noch schwanger und gebiert einen Sohn. Dem Mann wird versichert, dass das Kind nicht vom Herrscher gezeugt wurde, dem die Frau einige Zeit geborgt war. Aber es bleibt letztendlich ungewiss, ob nicht ein anderer noch hier seine Finger im Spiel hatte. Eine sehr verworrene Familiengeschichte also, unter extrem verwahrlosten Verhältnissen. Eine Dissozialität jagt die nächste und man muss sich zu Recht Sorgen machen, was wohl aus den beiden Kindern wird, dem verstoßenen Buben und den in den Schoß gelegten, die in sehr losen Beziehungs- und Familienverhältnissen zur Welt gekommen sind. Überall Traumatisierungen, ein klassischer Fall für das Jugendamt, würde man heute sagen. Aber aus den Buben wird etwas, nämlich Ismael und Isaac, der eine Stammvater der Araber, der andere Stammvater der Israeliten. Und viele von Ihnen werden es schon erkannt haben, es handelt sich nicht um irgendeine Familiengeschichte, es handelt sich um die Geschichte von Abraham und Sarah. Nur eine biblische Geschichte kann man jetzt einwenden, kein wissenschaftlich verwertbarer empirischer Beleg, nur ein großer Mythos, der vorgibt, dass es in der Genealogie nicht immer so sauber und glatt abgeht wie in der heiligen Familie, von der die Psychoanalyse und die psychoanalytische Objektbeziehungstheorie gerne ihren Ausgangspunkt nehmen. Aber als Psychoanalytiker muss ich den Mythos, der älter ist, ernst nehmen. Mindestens so ernst wie die psychoanalytische Pädagogik. Welche Schlüsse kann man daraus ziehen? Ich ziehe hier einmal ein Resümee. Unterschiedliche biologische, familiäre und soziale Genealogien führen zu teils überraschender Gleichheit im kulturellen, psychischen oder sozialen. Viele unterschiedliche kulturelle Produkte sind generationsübergreifend nachvollziehbar, andere überhaupt nicht. Und auch scheinbar gleiche Verhältnisse führen zu unterschiedlichen psychischen Ausprägungen. Genealogie, so scheint es, ist ein hochkomplexes Phänomen. Komplexer als die Psychoanalyse, die es bislang erfassen kann, in ihren Metapsychologien der Psyche. So hat sich die Psychoanalyse auch bislang immer gut daran gehalten, die Produkte und Produktionen des Psychischen im Nachhinein zu erfassen, zu deuten bzw. zu erklären. Ich möchte trotzdem versuchen, im Folgenden einen kleinen Abriss einer genealogischen Theorie zu geben, die mit psychoanalytischen Begriffen operiert, auch wenn diese nicht frei davon ist, auf gesellschaftlichen Verhältnissen und Produktionen aufzubauen, etwa auf den Theorielinien Lacans, die hier, so meine ich, gute Begriffe liefern. Andere mögen diese Ansätze in ihrer Vorgefasstheit wieder dekonstruieren, ich baue sie hier einmal auf. Ich beginne meine Überlegungen zur Genealogie mit einem Rückgriff. Es gibt im Deutschen für Genealogie nämlich ein sehr schönes, altes, kräftiges Wort, das Wort Abstammung. Ein Element entwickelt sich aus einem großen Element heraus, das fest verankert ist, einem Stamm, und kommt zu eigenem Sein, bleibt aber mit dem Stamm, von dem es abstammt, in gewisser Weise verbunden. Genealogische Darstellungen bedienen sich dieser Abstammungsmetapher zum Beispiel im Stammbaum und können so Familienverbindungen in übersichtlicher Weise in anamnestischer und katanestischer Dimension aufzeichnen. Diese Darstellung interessiert mich hier weniger. Vielmehr interessiert mich als Psychoanalytiker das Wie. Wie eine Abstammung vor sich geht, was sie bewirkt und was eine Abstammung für die einzelnen Elemente, das entstehende Subjekt und den Stamm bedeutet. In der psychoanalytischen Literatur findet sich folgendes Schema. Das Schema stammt aus Lacans Seminar 14, Logik des Phantasmas. Es hat mich sehr an die Abstammungsmetapher erinnert. Das Schema demonstriert die Verhältnisse zwischen Subjekt und anderen bei normalen neurotischen Verhältnissen. Es wird in der Sekundärliteratur auch zur Darstellung verwendet, wie Psychopathologie über das Verhältnis zur Kastration grundsätzlich in Psychose, Neurose und Perversion einzuteilen wäre, etwa bei Fink 2005. Hier die Darstellung, auf die ich nicht näher eingehen werde. Ich denke, das Schema verweist auf ein allgemeines psychoanalytisches Konzept von Abstammung. Der Prozess der Abstammung würde in Lacanscher Algebra folgendermaßen ausgedrückt aussehen. Was bedeutet das Schema? Es zeigt zwei Zustände. Der eine Zustand geht durch eine Operation irreversibel in einen anderen über. Der zweite Zustand beinhaltet das Verhältnis der Abstammung von anderen und Subjekt. Also im Zustand links die Fülle, anderer und Subjekt bilden eine Einheit und es gibt keinen Mangel. Die Operation heißt hier Kastration bzw. Nein des Vaters, Name des Vaters. Und das Ergebnis, so eine Trennung als Ergebnis der Kastration beziehungsweise dieser Operation in der Mitte, Subjekt und anderer sind mangelhaft getrennt. Im Schema sind einige Begriffe, die darin enthalten sind, noch näher zu erläutern. Zum einen der Begriff der Kastration. Kastration ist ein Freudscher Begriff, der eingeführt wurde, um die Geschlechterverhältnisse um den Ödipus herum in Bezug auf das Fehlen bzw. Haben des Penis zu fassen. Der Kastrationskomplex, also die Frage um Penis oder nicht Penis, die beide Geschlechter betrifft, ist wesentlich für die phallische Phase bzw. die Lösung der ödipalen Liebesansprüche. Kastration ist etwas, was dem Kind von außen widerfährt bzw. wie das Akt des Abschneidens des Geschlechtsteils fantasiert. Aber Freud verwendet Kastration manchmal auch weiter. Überall dort, wo der Mensch zu einem erlebten Verlust, zu seiner ursprünglichen Hilflosigkeit wieder Bezug nehmen muss, dort hat Kastration stattgefunden. Man vergleiche die Ausführungen an Hemmung, Symptom und Angst. Lacan folgt Freud in dieser Verallgemeinerung. Kastration ist ein Schnitt, der ursprünglich am Körper etwas abnimmt und damit etwas herstellt, was ihm in der Folge als erotisierbare Schreibfläche dient. Erotik, Begehren, aber auch Angst entstehen, sie sind die Folge bzw. der Preis der Kastration. Der Raum, der entsteht, wenn etwas abgenommen wird, heißt bei Lacan, der nächste Begriff, Objekt klein a. Es ist hier in diesem Schema einmal die algebraische Bezeichnung für diesen Raum dazwischen. Am Platz Objekt klein a können nun Objekte des Begehrens stehen bzw. eingesetzt werden, damit sie die Kastration überdecken. Der Phallus Penis im Genitalen ist eines dieser Objekte. Brust, Kothäufchen, Stimme sind andere Objekte, die entstehen. Dazu komme ich später. Die eingesetzten Objekte, das zeigt die psychoanalytische Erfahrung, können im selbigen Ausmaß auch Angstobjekte werden. Damit ist das Objekt klein a auch das allgemeine abstrahierte Objekt der Angst. Wenn bei Freud von Kastrationsangst die Rede ist, so ist es lacanisch formuliert immer die Angst vor dem Objekt klein a bzw. die Angst, es mit dem Objekt klein a zu tun zu haben. Metapsychologisch, das sei hier noch erwähnt, beinhaltet das Objekt klein a jene Aspekte, die der Trieb in seinen Objekten nicht wiederfindet. Im Fetischismus wird das Objekt klein a durch ein konkretes Objekt, dem Fetisch, überdeckt. Der Fetischismus thematisiert diese Struktur um Objekt klein a auf der genitalen Ebene. In der Geschlechterdifferenz, der Ökonomie des sexuellen Begehrens, der Beschaffenheit der Körper und deren Platz in der Reproduktion. Zu erläutern sind hier noch zwei Elemente, die durch Kastration entstehen und die in der Folge voneinander abhängen. Das wäre zum einen das S durchgestrichen, das kastrierte Subjekt mit seinem Mangel, den der Durchstrich anzeigt. Ich wechsle hier zu dieser Darstellung. Beziehungsweise A durchgestrichen, der große andere mit seinem Mangel. Es sind hier weitere algebraische Schreibweisen von Lacan unten. Diese drei S Durchstrich Punze A heißt, dass dieses entstehende Subjekt ein Verhältnis zu dem A hat oder haben muss. S von A Durchstrich, dass dieses Subjekt eine Funktion von dem großen anderen ist, beziehungsweise der große andere mit seinem Durchstrich. Der, denke ich, ist hier noch unklar und ich möchte im Folgenden diesen Begriff noch näher beschreiben. Der große andere ist eine Bildung und Funktion im Psychischen. Der große andere ist sowohl als Strukturelement zu verstehen, als auch als anderes Subjekt, das Träger dieses Strukturelements ist. Als Strukturelement ist es die Sprache, das Gesetz des Symbolischen, das diese radikale Alterität repräsentiert. Demzufolge ist ein anderes Subjekt, das sich der Sprache bedient, das spricht, immer ein großer anderer, insofern ihn das Sprechen selbst zum Subjekt konstituiert. Paradigmatische Vorstellung für eine solche große Andersheit ist Gott, der spricht, ohne konkret angesprochen werden zu können, der alles sieht, ohne gesehen zu werden und so weiter. Es gibt aber einen wichtigen Unterschied zum großen anderen Lacans. Gott in den meisten Religionen ist allmächtig, vollkommen und unfehlbar. Er repräsentiert in den verschiedenen Offenbarungen die absolute Wahrheit, das Licht oder sich selbst als singulären Namen. Der große andere bei Lacan ist hingegen mit einem Mangel versehen. Die Sprache als symbolisches System selbst ist unvollständig. Es kann mit Sprache nicht alles ausgedrückt werden. Mathematisch ist dies repräsentiert durch die beweisbare Aussage des Gödel'schen Unvollständigkeitssatzes. Der Beweis zeigt, dass ein sich abgeschlossenes symbolisches System logisch immer unvollständig ist. Psychoanalytisch ist es die Konsequenz aus dem Kastrationskomplex, das heißt die Entdeckung, dass die Mutter ohne das Kind, das man ist, immer unvollständig ist, beziehungsweise das Kind im Hinblick auf einen Dritten nicht erfüllen kann, was es bei der Mutter zu erfüllen glaubte. Der große andere ist aber nicht nur im Ödipus präsent, sondern immer, wenn ein Trieb über erogene Zonen körpernah Partialobjekte ausbildet. Das möchte ich im Folgenden erörtern. Ich behaupte, die erwähnte Struktur der Subjektbildung, die mit Kastration und großen anderen zur Wirkung kommt, gilt für alle erogenen Zonen und frühen Objekte, die die klassische Psychoanalyse untersucht. Das orale, anale, phallische. Die Reihe der Objekte, mit denen es das Subjekt temporär, struktur und strukturell zu tun hat, wird bei Lacan erweitert zu den oben genannten, die als klassisch anzusehen sind und die von Abraham in die Theorie der Libido-Stufen gereiht wurden, kommen noch zwei gleichwertig hinzu, die bei Freud ein Randdasein führen, Stimme und Blick. Die Liste der Objektbeziehungen, die das menschliche Dasein über den Körper und dessen Öffnungen nun prägen, lautet oral, anal, phallisch, skopisch und akustisch. An der Leinwand ein diesbezügliches Schema von Lacan aus dem Seminar 10. All diese Partialobjekte oder Partialtriebe bilden ein Objekt klein a aus. Zu erwähnen ist hier vielleicht das Über-Ich, das steht hier nicht für das Freudsche Über-Ich, wie wir es kennen, sondern für das Verhältnis von Stimme und Ohr. Dieses Schema kann man mit den Körperzonen und Trennungserfahrungen zum anderen im Mund, Anus, Penis, Vagina, Auge und Ohr und den jeweiligen Objekten, die abfallen, Brust, Kothäufchen, Phallus, Stimme, Blick, ergänzen. Dann würde das Schema so aussehen. Im Oralen ist die Zone, die Körperzone der Mund. Es fällt bei einer Trennung die Brust ab. Im Analen fällt das Kothäufchen ab. In der Geschlechtszone fällt der Phallus ab. Beim Auge, beim Schauen fällt der Blick ab. Und beim Ohr die Stimme. Ich möchte Ihnen jetzt so gegen Ende noch das praktisch demonstrieren. Und zwar an dem oralen Trieb, wie so eine Trennung, eine Separation vor sich geht. Ich möchte Ihnen, also auf dieser Ebene, man könnte es auf allen anderen auch machen, Folgendes zeigen. Subjekt und Anderer sind gemeinsam und in der Trennung, in der Kastration, bilden sich Subjekt und Anderer und das Objekt klein a, die Brust, heraus. Dazu gibt es folgende Stufen. Stufe 0, die Fülle an der Brust, es gibt im Akt der oralen Befriedigung keine Trennung zwischen Säugling und Mutter. Das wäre so eine absolute Mutterposition. Stufe 1, die Störung, die entsteht, wenn die Mutterbrust nicht immer da ist und Hunger eintritt. Aggression über den beißenden Hunger wird nach außen projiziert. Die Mutter wird mangelhaft, weil sie nicht immer da ist, aber auch der Säugling selbst, weil er Hunger hat. Ein Drama beginnt. Stufe 2, Trennung, Kastration derart, dass jemand anderer von außen auftritt, der die Brust wegnimmt. Üblicherweise die Mutter selbst, wenn sie etwas anderem nachgilt als dem Stillen, beziehungsweise wenn sie abstillt, das heißt, das Kind von der Brust kastriert. Das beinhaltet die Vaterposition als ein Nein des Vaters, als ein Nein des Vaters und eine Metapher für das Begehren der Mutter. Stufe 3, ein Fort da im wiederkehrenden Spiel zwischen Anwesenheit und Abwesenheit, was vorher die Brust leistet, produziert und aufnimmt, wird auf eine höhere Ebene transferiert und wird im Symbolischen erneut abgehandelt. Der Rhythmus ist dabei das symbolische Grundelement. Die Mutter als symbolisches Mama wird konstituiert. Das wäre die Vaterposition als Name des Vaters. Und letzte Stufe, das Ergebnis, ein Subjekt um den Preis der Kastration, ein Phantasma von der Brust, das imaginär ist und auch hier als Bild eingezeichnet ist, ein Begehr nach der Brust, repräsentiert über das Objekt klein a, und ein Mangel beim anderen, weil der Säugling weg ist und die Mutter zur symbolischen Mama wird. Entscheidend ist, dass durch die Separation dem Subjekt etwas fehlt, nämlich die Brust, aber auch dem anderen etwas fehlt, nämlich der Säugling. Das, was fehlt, das Fehlen selbst, ist Voraussetzung für das Objekt klein a, die entstehende Brust, fällt ab und setzt sich als Phantasma ein. Der Platzhalter fungiert als Ursache des Begehrens, hier ein Begehren nach der Brust, beziehungsweise als Angst vor dem Busen. Wie gesagt, diese Überlegungen sind anstellbar für alle Partialobjekte, meine ich, also auch im analen, phallischen, kopischen und stimmlichen. Es gibt, das ist eigentlich nichts Neues, was ich bringe, es ist nur abstrahierter. Es gibt in der klassischen Psychoanalyse, in der psychoanalytischen Theorie, einige Ansätze, die was Ähnliches thematisieren, die nicht so auf diesem abstrakten Niveau, denke ich, ausgearbeitet sind. Ich kann aus Zeitgründen nicht näher eingehen auf diese Ansätze, ich bringe sie nur kurz. Zum einen denke ich, in der Objektbeziehungstheorie ist es die Winnicott'sche Theorie des Übergangsobjekts, die ähnliche Strukturen beinhaltet. Und ich denke auch, dass in Frances Dustins Theorie des psychogenen Autismus das beinhaltet ist. Dazu zeige ich Ihnen vielleicht sehr schön dieses Bild, das Dustin selber verwendet, um eine Mangel- oder nicht vollzogene, richtig vollzogene Abstammung zu präsentieren. Sie sehen Mutter und Kind und die Brust. Die Brust hat ein Loch. Dort wurde etwas herausgerissen, was der Säugling so quasi als Schnabel an sich hat oder als Korken an sich hat. Und immer wenn der Säugling wieder trinkt an der Brust, verstopft er dieses Loch der Mutter. Es ist eine Vereinigung da, aber es ist letztendlich kein Austausch da. Also wäre eine perverse Struktur in diesen Lacan'schen Vorstellungen. Ich glaube, Dustin beschreibt es auch so, obwohl sie von einer anderen Richtung kommt. Und richtig, also eine vollzogene Trennung wäre dann, wenn sozusagen dieser Korken und Schnabel so außerhalb von Mutter und Kind oder von Mutter und Kind angesiedelt wäre. Ich komme zum Schluss. Was kann man aus diesen psychoanalytischen Theorieelementen für eine Fassung von humanoider Genealogie ableiten? Was wären die Konsequenzen für eine solche Genealogie innerhalb von Kultur? Ich fasse es in Thesen zusammen. Erstens, Abstammung ist nicht linear eindimensional zu verstehen wie im Stammbaum, sondern multidimensional verzweigt über die erotischen körpernahen Verhältnisse zwischen Subjekt, anderem und dem Mangel, der letztendlich zu den Objekten führt. Ganz im Sinne Freuds, dass Objektfindung eine Wiederfindung ist und das Objekt das Variabelste am Trieb sei. Zweitens, Abstammung geht immer über den Körper des anderen vor sich, über Kastration und Reerotisierung und über die darauf aufbauende Objektfindung. Drittens, eine gelungene Abstammung geht nicht verlustfrei von sich. Sowohl das Subjekt, das abgestammt wird, als auch der andere, von dem er abstammt, sind Träger dieses Mangels und müssen dies auch aushalten. Das Subjekt bekommt diesen Mangel bei der Abstammung, der andere gibt ihn implizit nur weiter. Viertens, eine gelungene Abstammung braucht den leeren Platz für das Objekt klein a und ein Begehren. Die Angst, das was nicht täuscht, ist ein gutes Zeichen für die Bildung dieses leeren Platzes. Hier können Liebesobjekte entstehen, Objekte, die dem Subjekt über Tradition oder Pflegschaften zugeschoben werden, sind zu wenig. In diesem Sinne ist wohl auch der alte Sinnspruch zu verstehen, Tradition, das ist nicht die Aufbewahrung oder Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Fünftens, relevant für Abstammung sind nicht die beteiligten Personen, sondern die Plätze, die sie einnehmen. Das drückt sich auch im Mythos von Abraham und Sarah aus. Ich denke, das ist auch für moderne, futuristische Formen von Abstammung wesentlich. Es gibt einen Kulturreduktionismus, Abstammung nur von der heiligen Familie aus betrachten zu wollen. Sechstens, Vater und Mutter, wie wir sie biologisch und soziologisch kennen, sind für das Psychische nur Träger der oben aufgezeigten Plätze. Durchaus auch in wechselseitiger Manier. Und siebtens, nicht der Ödipus-Komplex der heiligen Familie ist universell, sondern der Kastrationskomplex. Vielen Dank.